Ja, herzlichen Dank, dass wir diese Runde hier gemeinsam machen können. Ich würde gerne mit Ihnen, Herrn Bialas, beginnen, weil das Thema ist Kulturfördergesetz. Sie haben sich seit langem aktiv dafür eingesetzt, dass in Nordrhein-Westfalen zukünftig ein Kulturfördergesetz es geben wird, dass die Künste, die Kultur und die kulturelle Bildung mit einer größeren Bedeutung im politischen Diskurs, aber eben auch in der konkreten Praxis hoffentlich versehen wird. Für die, die jetzt noch nicht so sehr sich auskennen, was überhaupt sich hinter dem Begriff Kulturfördergesetz verbirgt, wäre es sehr schön, wenn Sie uns da vielleicht zwei Sätze zu sagen könnten, weil ich gehe davon aus, dass diese Debatte noch nicht so ganz in der Szene angekommen ist.
Ja, guten Abend zunächst. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist jetzt natürlich etwas schwer, sowohl ein Gesetz als auch einen Prozess, in dem ja das Gesetz dann entstanden ist, in einigen wenigen Worten zu benennen. Ich sage mal so, insgesamt ist es ein Stück weit gefühlt so, dass Kulturpolitik oder die Frage halt, wie fördern wir eigentlich Kunst und Kultur, so ein Stück weit die globale Musik im Parlamentarismus ist. Also das ist unbekannt und das ist exotisch und das ist unterbezahlt. Und wir wissen zwar alle, dass es was wert ist, aber es wissen die anderen nicht. Insoweit ging es natürlich im ersten Punkt erstmal darum zu sagen, wie konkretisieren wir das, was wir in der Landesverfassung im Artikel 18 stehen haben, dass Kunst und Kultur und die Förderung dessen eine Aufgabe des Landes und der Kommunen ist. Was ist das denn überhaupt? Was bedeutet das denn? Und natürlich haben wir von Anfang an auch, ich sage bewusst, versucht, es wird sich nicht exakt benennen lassen, aber über den Prozess wird sich das mit Sicherheit eingeben, auch eine Frage zu beantworten, inwieweit wir denn Kunst und Kultur und die Finanzen dafür ein Stück weit schützen können. Und auch eine Abwehr gegenüber denjenigen einnehmen können, die permanent versuchen, halt Haushalte über Einsparungen bei Kunst und Kultur zu etatisieren. Und herausgekommen ist ein Gesetz, welches sich mit den Zielen, mit den Inhalten, mit den Grundsätzen auch von Förderung von Kunst und Kultur beschäftigt. Es zielt darauf ab, dass eben die Förderung konzeptgesteuert einerseits ist. Also es muss sich auch begründen lassen, nicht nur ein rein historischer Wuchs reicht, sondern ich muss auch begründen können, warum ich entsprechend das fördere. Und es soll ebenfalls evaluiert werden in Form eines Berichtes, der nicht nur auflistet, wofür welches Geld ausgegeben ist, sondern tatsächlich auch Fragen beantwortet, die in dem Bericht entsprechend gestellt werden können. Was aber noch wichtig ist, vor allen Dingen, und ich glaube, da tun wir sehr, sehr gut dran, dass wir eben nicht nur immer im Kreis der Gutmeinenden, der Gläubigen, sondern auch im Parlament, in den Stadtparlamenten und überall so häufig und so viel wie möglich über Kunst, Kultur und vor allem auch Kulturpolitik sprechen, weil wir ansonsten im Rahmen derer, die auch über finanzielle Ressourcen entscheiden, und die, wenn ich gerade mal auch in Richtung Schuldenbremse 2020 gehe, unseren Bereich auch schauen mit möglichen Etatisierungsmöglichkeiten und Einsparmöglichkeiten, schlicht und ergreifend immer wieder in den Dialog zu zwingen und immer wieder auch nachzuweisen, warum es unserer im Höchstmaß bedarf.
Ja, herzlichen Dank. Eine kleine Nachfrage oder ich möchte das Ganze mal so ein bisschen in die Niederungen der Praxis all der Musiker und Bands und DJs bringen. Ein großes Thema in der Szene globaler Musik ist die Kooperation mit den Ländern des Südens. Der Bereich, sag ich mal, Entwicklungskooperation, weil eben viele aus Ländern des Nahen Ostens, Afrika, Asien, hier nach Nordrhein-Westfalen kommen, hier leben, arbeiten und natürlich auch ihre künstlerische Arbeit im Dialog mit den Kollegen, mit Projekten in ihren Herkunftsländern entwickeln. Und sie sind wirkliche Brückenbauer hier. Und deshalb ist die Frage, und natürlich auch die ganzen Festivals globaler Musik, die stattfinden, speisen sich mit Künstlern eben aus den Ländern des Südens. Wie weit berücksichtigt der jetzt vorliegende Entwurf des Kulturfördergesetzes die Aufgabe, die im UNESCO-Abkommen zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Vielfalt genannt ist, nämlich eine Vorzugsbehandlung für Künstler und Kulturschaffende aus den Entwicklungsländern zu unterstützen?
Das war jetzt eine sehr umfangreiche Frage. Ich sag mal so, schwierig. Schwierig, wenn Sie darauf abzielen, inwieweit diese Kooperationen mit den entsprechenden anderen Ländern oder mit den Personen in diesen Ländern, die teilweise dort auch produzieren, stattfindet. Weil wir natürlich einen Fokus haben in zweierlei Hinsicht. A, die Künstler, die sich hier bei uns zunächst erstmal aufhalten und auch der, ich nenne es mal wie auch immer, dass man dann definieren möchte, der entsprechende Nährwert, der für uns auch hier vor Ort ist. Aber ich gebe mal ein Beispiel, was als Ziel im Gesetz auch verankert ist. Und das geht auch wieder zurück auf diese Vielfalt. Also ein Ziel des Gesetzes ist es auch, beziehungsweise dann auch mit der Auseinandersetzung im Dialog um Kunst und Kultur, dass letztendlich in der Gesellschaft eine Offenheit und ein Verständnis für die Vielfalt der Kultur, aber auch für die Vielfalt der Kulturen entwickelt werden soll. Und jetzt ist genau die Frage, wie wird es dann wiederum operationalisiert, und machen wir uns nichts vor, natürlich dann auch, welche Etatisierung erfolgt darin. Es ist aber im Grunde angelegt. Sie werden aber jetzt nicht sofort ein daraus abgeleitetes Förderprogramm zurzeit sehen können. Und da in der Tat sind wir natürlich auch ein Stück weit noch in anderweitigen möglichen Konkurrenzen dann mit dem Bund, der auch nochmal im Bereich des Auswärtigen kulturelle Aufgaben hat.
Aber es ist auf jeden Fall mit angedacht, dass auch die internationale Kulturarbeit ihren Platz und ihre Nennung im Kulturfördergesetz NRW erhält.
Ja, aber nochmal, weitestgehend eben mit dem Fokus jetzt ein Stück weit auf NRW. Wenn ich mir jetzt allerdings wiederum anschaue, welche Gesellschaft haben wir denn in NRW, dann kann ich jetzt mal im Negativen rückschließen, die bildet sich im kulturellen Angebot noch nicht zwingend ab. Auf jeden Fall nicht in den Förderkulissen.
Vielen Dank. Herr Müller, Sie haben in den letzten Jahren hier sich sehr engagiert in Köln, um die Musik und vor allen Dingen auch die Musikschaffenden zu unterstützen, ihren Platz zu finden, die neue Musik, die alte Musik, die Popmusik, die Klassik, all diese, der Jazz natürlich auch, haben inzwischen hier in Köln ihre Häuser, ihre Produktionsstätten. Köln wird international auch als eine gute Adresse für Musik wahrgenommen. Abgesehen davon sind auch die kölschen Bands gute Werbeträger immer für die Stadt. Was ist mit den super Weltmusikgruppen, die wir hier in Köln haben, den wirklich exzellenten Musikerinnen mit lokalen Musiktraditionen, die hier in der Stadt leben? Wie weit finden die in den Überlegungen der Kulturplanungen in der Kommune ihren Platz?
Ich will mich nicht um die Antwort drum herum drücken, ich würde aber gerne vorher einen Impuls von Herrn Höppner aufgreifen. Dann antworte ich gerne.
Ja, gerne.
Das, was mir sehr gut gefallen hat, war der Punkt der Ökonomisierung. Dieser Druck, der ökonomische Druck, der immer stärker wird, durch die Liberalisierung der Märkte, auch dadurch, dass der Staat sich um meritorische Aufgaben entledigt und einfach rausdelegiert, halte ich für eine wirklich total gefährliche Entwicklung, weil er nämlich auch zu einer Demokratiekrise führt. Nämlich, wenn sich der Staat um immer mehr Aufgaben entledigt, dann fragt sich der Bürger, wozu brauche ich den Staat eigentlich noch am Ende? Das als ganz allgemeines Statement vorneweg. Zur Kulturförderung ist es so, ich habe da einen Grundsatz, und ich finde, da wo Kulturförderung sich am Kriterium der Marktgängigkeit orientiert oder sogar Kultur als Mittel zum Zweck wird, da hat sie ihr Ziel einfach verfehlt. Denn Kulturförderung in meinem Verständnis sichert die Grundlage einer offenen Gesellschaft, und dazu dient es. Das hat auch mit Vielfalt zu tun, die Sie erwähnt haben. Es hat auch mit kultureller Teilhabe zu tun. Wie sieht jetzt die Weltmusik hier in Köln aus? Dazu möchte ich auf eine wirklich wunderbare Studie hinweisen, die die Stadt Köln mal in Auftrag gegeben hat, gemeinsam mit dem Referat für Interkultur. Sie sehen, wir haben ein Referat für Interkultur, die nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ist. Diese Studie heißt 100% Köln, und den Untertitel habe ich jetzt leider nicht mehr präsent. Ich habe sie aber mal mitgebracht. Kulturelle Vielfalt einer Stadt, Lebenswelten und Milieus von Kölnerinnen und Kölnern mit Migrationshintergrund. Die ist wirklich sehr lesenswert, weil sie nämlich knapp und klar beschreibt, wie die Situation in Köln ist. Ich kann das vielleicht umreißen. Ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt haben einen Migrationshintergrund. Die Herkunftsländer, je nach Zählung, schwanken zwischen 130 und 150. Und man darf sich jetzt diese Bürgerschaft, immer ein Drittel dieser Stadt, nicht als homogene Masse vorstellen, sondern die sind natürlich sehr differenziert in Milieus, unterteilt. Da gibt es das bürgerliche Milieu, genauso wie in der deutschen Gesellschaft, da gibt es ein hedonistisches Milieu, das sind ungefähr 8, die beschrieben werden. Nur um so auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn wir über kulturelle Vielfalt reden, weil dann reden wir ja auch über die Kultur der Menschen, die in dieser Stadt leben. Was tut die Stadt jetzt konkret, was hat sie im Auge? Es gibt das erwähnte Förderkonzept für Interkultur, in der ausdrücklich eine Teilhabe der hier lebenden Bürger an der Kultur, aber auch die Förderung ihrer eigenen Kultur beschrieben ist. Im Praktischen läuft das so ab, ich spreche jetzt, also dieses Konzept behandelt alle Kunstsparten, im Praktischen, ich nehme jetzt mal die Kunstsparte Musik, läuft das so, weil wir ein reines Förderamt sind. Da werden Anträge gestellt und da ist es selbstverständlich, dass in diesen Anträgen aufgrund der Musiker, auch der Kooperation unter der Musiker natürlich immer auch ganz unterschiedliche musikalische Einflüsse, also aus der indischen Musik, aus der chinesischen Musik, aus der südamerikanischen Musik, aus der afrikanischen Musik, ganz verbreitet ist das vor allen Dingen im Bereich der improvisierten Musik. Und da ist es eigentlich selbstverständlich, dass diese Musiker im Rahmen der Musikförderung auch mit gefördert werden. Ich sage jetzt mal, auch weil die Vertreter hier sitzen, ein Ensemble wie Lagash, das auch dezidiert darauf hinarbeitet, den kulturellen Austausch zu kultivieren, die sind natürlich auch förderfähig und werden auch in unterschiedlichen Zusammenhängen gefördert. Ich empfehle sonst noch mal einen kleinen Blick in diese Broschüre der Musiknacht, die am übernächsten Wochenende stattfindet.
Ein kleiner Werbeblock,
nächste.
Ne?
Nee, nicht der Werbeblock. Nein, das ist ganz ernst gemeint. Nur, wenn Sie das einfach durchblättern und Sie schauen mal, wie viele Musiker darin sind und wie viel Musiker ernsthaft sich künstlerisch bemühen, einen Austausch zwischen den Kulturen herzustellen, dann werden Sie ungefähr 10 bis 15 Konzerte finden, auch mit sehr renommierten Künstlern. Also, das Musikreferat hat das schon sehr gut im Blick und es gibt Förderstrukturen dafür. Und was Sie vorhin gesagt haben, ich finde das Gesetz ja richtig. Ich finde es wirklich richtig, weil es natürlich auch die Kultur auf gewisser Weise schützen muss. Nicht, dass der Anspruch damit, aber wir brauchen ja mittlerweile wirklich einen Schutzraum dafür. Denn in der Kommunalpolitik ist es ja so, dass die Kulturpolitik mittlerweile der einzige Bereich ist, wo ja auch wirklich noch größere Gestaltungsmöglichkeiten sind.
Was würden Sie sich denn vom Kulturfördergesetz konkret wünschen zur Unterstützung Ihrer Arbeit hier vor Ort?
Also ich glaube, wir reden über den Entwurf, ne?
Ja, ja.
Es ist nicht verabschiedet.
Noch nicht.
Wir reden über den Entwurf, ja.
Man kann noch wünschen.
Ja.
Wird aber jetzt nächste Woche oder übernächste Woche wohl in den Landtag eingebracht.
Okay. Also ich habe es mal überflogen und die neuen technischen Möglichkeiten machen es ja ganz leicht. Man gibt mal den Begriff Interkultur ein, man gibt den Begriff Weltmusik ein, findet man nicht. Das ist ein Entwurf. Findet man, Entschuldigung, dann tue ich Ihnen Unrecht. Oder nicht Ihnen, ich weiß nicht, Sie haben es initiiert, aber das machen ja andere. Ich kann jetzt gar nicht dezidiert sagen, was mir da fehlt. Es ist natürlich bei so einem Gesetz immer so, dass es möglichst allgemein gehalten werden muss, damit es möglichst offen ist, ich auch vieles drunter fassen kann. Weil wenn man anfängt, zu kleingliedrig dann auch das alles festzulegen, das kennen wir im Kulturamt aus der Erstellung von Förderkonzepten, dann wird man auch am Ende gebunden und kann auch gar nicht mehr auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Also Sie sehen, ich eier ein bisschen rum. Ich kann mir da jetzt erstmal alles ausmalen, aber ich bin da jetzt erstmal wunschlos.
Vielen Dank erstmal. Herr Höfner, ich darf Sie auch nochmal direkt ansprechen. Wir haben ja auch ein Mikrofon für Sie da oder dort. Sie haben uns eben einen sehr guten Einblick gegeben, wie Sie wirklich auch die Wichtigkeit der Öffnung der Institutionen und Verbände im Dialog mit der nicht verbandlich organisierten Szene ansehen. Deshalb wäre meine konkrete Frage an Sie, was wäre für den Deutschen Musikrat wichtig, um diesen Dialog auch aus der Szene aktiv unterstützt und zugearbeitet zu bekommen? Weil das ist ja immer ein großes Problem, wenn auf der einen Seite die Parteien, die Verbände, viele Vereine wohl organisiert und über Jahrzehnte auch eingespielt, sich in bestimmte Debatten begeben und auf der anderen Seite, ich sag mal, eher die, die heute hier repräsentiert sind, in keinerlei dieser Organisationen präsent sind, aber dennoch sowohl künstlerisch wie auch inhaltlich was zu sagen haben. Also wie würden Sie sich wünschen, wie diese Brücke des Dialogs fruchtbarer gemacht werden kann?
Natürlich, ich habe das Glück, dass das Mikro nicht geht. Doch, jetzt kommt es, okay. Ja. Natürlich gibt es dafür kein Patentrezept. Das ist ja auch ein Prozess, der jetzt stärker hochkommt bei uns in unserer Wahrnehmung. In unserer Wahrnehmung heißt vom Dachverband der Dachverbände, dass es hier in der Kommunikation, aber auch in unserer Wahrnehmung, beziehungsweise in der gegenseitigen Wahrnehmung, durchaus Lücken gibt. Und insofern, es gibt jetzt vielleicht auch zum Glück keine Organisationsform, wo man sagen kann, entweder organisiert euch oder wir finden eine neue Organisationsform, um in diesen Austausch zu kommen. Was ich aber bemerke ist, und das nicht nur vor dem Hintergrund der drohenden Kannibalisierung, dass das Bedürfnis, mit dieser und auch mit anderen Szenen ins Gespräch zu kommen, zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht oder zu erahnen, was da vor sich geht, und unter Umständen eben auch Korrekturen in der eigenen musikpolitischen Ausrichtung zu beginnen, dass dieses Bedürfnis wächst. Das finde ich schon erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung. Wir dürfen uns natürlich auch nicht in die Tasche lügen, weil der Dachverband der Dachverbände, und das ist der Deutsche Musikrat, der wird sich nicht von heute auf morgen komplett ganz umstellen können. Das würde ich auch gar nicht für sinnvoll halten. Wir haben ja bei uns die Landesmusikräte da, Robert von Zahn ist einer der ganz prominenten und großen Vertreter hier für NRW, aber auch das Feld ist genauso bunt vom Landesmusikrat Bremen über NRW, Baden-Württemberg, Bayern nach Berlin und Sachsen-Anhalt und so weiter. Das ist ein ganz buntes Feld, wo eine hervorragende letztendlich Struktur auch doch wieder angelegt ist, von der Bundesebene bis auf die Regionalebene. In Niedersachsen gibt es ja zum Teil auch regionale Bezirksmusikräte etc. Das heißt, wir sind hier am Suchen, wir sind neugierig geworden und wir werden bei der Mitgliederversammlung, und das ist eben für den Deutschen Musikrat die Premiere, diesen Dialogprozess versuchen, eben auch für die Gruppen zu öffnen, die bisher gar nicht auf einer Mitgliederversammlung des Deutschen Musikrates da waren. Also am Freitag, den 17. Oktober von 14 bis 19 Uhr im Berliner Abgeordnetenhaus wird diese Diskussion stattfinden zum Thema Grünbuch und damit auch zu der Frage, wie viel ist uns die Musik wert, und damit auch als Teilmenge dieses Themas natürlich das, was Sie hier umtreibt, im Dialog mit den kulturpolitischen Sprechern im Deutschen Bundestag. Ich möchte noch ganz kurz Anmerkungen machen zum Thema Kulturfördergesetz, weil wenn ich Referent wäre oder für die Stadt verantwortlich wäre, hätte ich genauso wie Sie geantwortet, hätte aber noch die Frage dazu, die habe ich jetzt einfach aus Bundessicht, weil es mich auch interessiert. Es ist ja immer schwierig, eine Finanzierung für die Kultur sicherzustellen, weil es letztendlich den Haushälter im Parlament bindet. Ich habe irgendwo gelesen, dass auch dieses Kulturfördergesetz den schönen Satz hat, dass die Maßnahmen dort unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Das kann ich insoweit verstehen, was die absoluten Zahlen anbetrifft. Ich habe aber jetzt in der Kürze der Zeit nicht rausfinden können, ob in dem Gesetz drinsteht, dass es die prozentuale Förderung der Kultur, dass die sichergestellt ist. Das heißt, nicht in absoluten Zahlen, wenn jetzt insgesamt der Haushalt aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung runtergeht, ist klar, dass sich auch die absoluten Zahlen ändern müssen. Ist denn aber prozentual gesichert, dass die Kultur dort ihren Förderanteil hat? Denn das ist eine der zentralen Forderungen, die wir haben als Deutscher Musikrat, dass wir sagen, die Bindungswirkung dessen, der Mittel, die für Kultur und Bildung vorgesehen sind, diese Bindungswirkung muss erhöht werden, die muss wirklich eine Verbindlichkeit haben.
Ja, fange ich mal mit dem Unangenehmen an, weil das war auch ein Ausgangspunkt unserer Überlegung, einfach zu sagen, so schaffen wir es beispielsweise, Nordrhein-Westfalen ist ja Kulturförderung, sogenannte freiwillige Leistung. Entsprechend eine Gesetzesänderung, die da lautet, es ist pflichtig. Dann haben wir uns damit beschäftigt, selbst wenn es pflichtig ist, was bringt es uns? Und Sie haben ja die Schwierigkeit, bei der Kunst- und Kulturförderung eine genaue Begrifflichkeit der Förderung auszumachen. Also wenn ich meinetwegen sage, die Kommune hat die Pflicht, einen Bundespersonalausweis auszustellen, dann kann ich das relativ genau bestimmen. Wenn ich sage, die haben die Kosten für Unterkunft zu bezahlen, dann kann ich das exakt bestimmen mit entsprechenden Größen. Ich kann aber schwerlich vorschreiben nach dem Motto, so eine Stadt Köln braucht 3 Bibliotheken, 2 Sinfonien, 2 Opern und das dann runterstaffeln und eine Stadt von 10.000 Einwohnern braucht so und so viel. Das heißt, selbst wenn wir das durchbekommen hätten, wir haben das auch als Gutachten in Auftrag gegeben, hat man uns gesagt, bringt das erstmal gar nichts, weil ich letztendlich Untergrenzen nicht benennen kann. Das Zweite ist aber, und das ist ebenfalls in dem Gutachten gesagt worden, der Verfassungsauftrag und auch die Konkretisierung bedeutet aber, dass es trotz allem, selbst wenn es freiwillige Leistung ist, freiwillige Aufgabe, Selbstverpflichtungsaufgabe der Kommunen, nicht komplett eingestellt werden kann. Also es muss auf jeden Fall etwas stattfinden, was immer das dann ist. Und selbstverständlich werden wir gerade im Lichte der Schuldenbremse 2020 dort zu enormen Auseinandersetzungen gelangen. Das ist überhaupt keine Frage. Das Zweite ist, was wir uns überlegt haben, kriegen wir so etwas wie eine Pflichtmittelbindung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Also wer das nicht kennt, das GFG, die Städte alleine können gar nicht so viel Geld, auf jeden Fall die meisten Städte, so viel Geld einnehmen, weil so viel Hunde haben sie nicht, Gewerbesteuern und Grundsteuer und Sonstiges. Ja, also jede Ebene hat verschiedene Möglichkeiten, Steuer einzunehmen. Bund hat die besten. Und dann leiten wir quasi Gelder weiter. Das nennt es sich, wenn das Land an die Kommunen entsprechende Geldsummen weiterleitet, nennt es sich das Gemeindefinanzierungsgesetz. Da haben wir überlegt, kriegen wir da nicht genau so eine prozentuale Minimum rein nach dem Motto, so eine Pauschale, eine Sportpauschale oder Schulpauschale, die hatten mal historisch Glück gehabt, die sind da reingerutscht, kriegen wir sowas hin. Wollten übrigens die Städte nicht. Das heißt, wir haben ja das ganz krude System, dass wir uns einerseits überlegen, wie kriegen wir das geschützt, aber alle, die mit Haushalten beschäftigt sind, egal auf welcher Ebene, auf der Ebene des Landes, Bund, auf der Ebene der Kommunen, wollen letztendlich nicht in ihre Autonomie eingegriffen haben. Das ist unser Riesenproblem. Und insoweit haben wir es nicht geschafft. Nicht geschafft, dass wir gesetzliche Grundmargen einziehen konnten. Nichtsdestotrotz haben wir aber den sogenannten Paragraph 30, der eine gewisse Kontrakt- und Bindungswirkung gerade für die Kommunen entfalten kann. Das heißt, überall da, wo kommunale Einrichtungen mit dem Land Verträge eingehen, können sie dann hinterher sagen, der Bezirksregierung, also der Kommunalaufsicht, nach dem Motto, möchtest bei mir einsparen, beziehungsweise siehst bei mir ein Potenzial, dem wäre ich gerne nachgekommen. Ich kann aber nicht, weil ich gerade vertraglich mit dem Land leider gebunden bin. Ja. Also gewisse Schutzmechanismen sind darin. Aber das andere ist noch, dass wir uns verpflichten im Land und wir hoffen natürlich, dass das auch von den Kommunen übernommen wird, so etwas wie einen Kulturförderplan zu erstellen. Und der würde bedeuten, nach jeden Schwierigkeiten, die wir auch in den Definitionen dann möglicherweise haben, wer kommt da rein, wer nicht, nach welchen Kriterien und, sollen die, die drin sind, dann aber auch den entsprechenden Schutz über die 5 Jahre, also über die Legislaturperiode bekommen. Auch das ist natürlich von der jährlichen Haushaltsführung abhängig, klar, aber jetzt sage ich mal nochmal, wenn eine Landesregierung einen Plan herausgibt und damit den politisch dokumentierten Willen, das in den nächsten 5 Jahren zu zahlen, und das dann nicht tut, wird es schwierig. Es wird schwierig.
Die Frage ist nur, wie kommt man jetzt in diesen Plan hinein? Das ist das eine. Ja. Und um in diesen Plan hineinzukommen, muss man ja überhaupt erstmal wissen, wer soll in den Plan hineinkommen. Und wir haben ja schon festgestellt, die Szene globaler Musik ist heterogen und eigentlich nicht so recht identifizierbar. Und dann ist es, sag ich mal, relativ wahrscheinlich, dass sie nicht in diesem Plan erscheinen wird. Deshalb wäre Eine Frage, die ich jetzt nochmal an Herrn Höppner richten wollen würde. Es gab wirklich die tolle Initiative vom Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem Musikinformationszentrum des Deutschen Musikrates, erstmalig in Deutschland eine Recherche zu machen zur Szene globaler Musik. Daraus ist entstanden das Online-Portal globale-musik.de, was inzwischen 1200 Akteure, Institutionen, Bands aus dem Bereich globaler Musik identifiziert hat. Leider war das nur eine Projektfinanzierung, sodass die Frage ist, ist das eigentlich nicht eine sinnvolle Grundlage, um diese heterogene Szene mit ins Boot zu holen, damit am Ende auch die in so einem Kulturfördergesetz sichtbar wird? Und sollte man nicht schauen, dass es irgendwie eine Finanzierung geben kann, damit diese Webseite aktualisiert und fortgeführt wird? Kann der Deutsche Musikrat da in irgendeiner Form was machen?
Also ohne das jetzt hier zu sagen, das wird so sein, das Ziel ist es auf jeden Fall. Das Musikinformationszentrum ist inzwischen dramatisch unterfinanziert. Wir haben bereits Gespräche laufen, nicht nur mit den Haushältern im Parlament, auch nochmal mit Staatsministerin Grütters, die in dem Fall ja der Hauptfinanzier ist. Und ich kann hier nur sagen, wir haben das Problem schon seit längerem erkannt und es ist das ganz klare Ziel, jetzt nicht diese einmalige Projektfinanzierung dabei stehen zu lassen, weil dadurch die Aktualisierung natürlich den Bach runter, die Aktualität den Bach runtergeht. Also das Ziel ist ganz eindeutig.
Ja, es ist dann eine nicht nachhaltige Verwendung von Mitteln, die man letztendlich gemacht hat, weil wenn so ein Online-Portal nicht aktuell ist, dann verpufft es irgendwann und vor allen Dingen all die, mit denen eigentlich gesprochen werden sollte in diesem aktuellen Prozess, die bleiben letztendlich dann doch vor der Tür. Also
ich möchte nur noch ergänzen, wir haben seit 12 Jahren im Deutschen Musikrat, insbesondere im Projektebereich, keinerlei Aufwüchse gehabt. Das heißt, alles, was an Tariferhöhungen, an Kostensteigerungen sind, musste aufgebracht werden. Damit stehen wir nicht allein. Das ist das täglich Brot der meisten Zuwendungsempfänger. Insofern möchte ich nur damit deutlich werden lassen, dieses Thema der Nicht-Aktualität dieser Daten, der zunehmenden Nicht-Aktualität in der Zukunft, betrifft eben nicht nur den Bereich, sondern betrifft insgesamt den Musikrat. Und wir sind dran und hoffen, dass was in Zeiten sprudelnder Haushaltseinnahmen und nochmal Geld ist da, dass wir es schaffen. Wenn Sie sehen, was das Bildungsministerium mit dem Programm Kultur macht stark von heute auf morgen auf die Rennstrecke gebracht hat, mit einem Fördervolumen von 350 Millionen Euro über einen Zeitraum von 5 Jahren, man kann das kritisch sehen, aber immerhin, das ist ein politisches Statement und es sind auch keine Peanuts, die da in die Hand genommen worden sind, dann wird deutlich, es ist Geld da. Wir müssen über die Prioritätensetzung, über die Verteilung stärker und lautstärker streiten.
Herr Müller und Herr Bialas, vielleicht noch ein abschließendes Wort.
Was Sie gerade gesagt haben, auch vorhin schon in Ihrem Einführungsstatement, ist natürlich richtig. Das heißt, wenn wir über Kulturpolitik sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Geld sprechen. Und dann reden wir auch über Bereiche, die jetzt erstmal mit Kulturpolitik gar nichts zu tun haben. Das ist nämlich genau die Frage, wie werden Kommunen finanziert? Das ist genau die Frage, welche Länderfinanzausgleiche haben wir? Das heißt, ich hatte auch schon Gespräche mit Frau Grütters, wo ich gesagt habe, es ist mir eigentlich vollkommen egal, was ihr als kulturelle Programme auflegt. Wenn ihr Politik für die Kommunen macht, dann ist uns damit restlos geholfen, dann brauchen wir gar nichts. Und ich gebe Ihnen da mal Beispiele, nicht weil ich jetzt immer auf andere schiele und dann irgendwas wegdrücken will, aber wie unterschiedlich die Realitäten in der Bundesrepublik sind. Als wir die Wirtschaftskrise hatten, hat der Oberbürgermeister der Stadt München gesagt, oh, ich mache nur noch 200 Millionen Überschuss im Jahr, die Krise ist bei mir angekommen. Ich komme aus einer Stadt, die sich keine goldenen Kräne leistet, aber wir zahlen über 200 Millionen oder hatten, bevor das Land mit dem Stärkungspakt reingegangen ist, über 200 Millionen gezahlt, nur um unseren pflichtigen Aufgaben nachkommen zu können. An zusätzlichen kreditfinanzierten Schulden, wohlgemerkt. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Realitäten, die wir einfach wahrnehmen müssen, die auch nichts damit zu tun haben, dass die einen mit Geld umgehen können und die anderen nicht, sondern wir haben umfangreiche auch historische Umwälzungen, nicht zuletzt mit dem Wegbrechen des Eisernen Vorhangs gehabt, die eine riesengroße Folge auch hatten in der Form von Produktionsstätten und Verlagerung von Produktionsstätten, die die Bundesrepublik schlicht und ergreifend ganz, ganz unterschiedlich getroffen haben. Und wenn wir etwas für Kunst und Kultur machen, und ich glaube, das ist auch ein richtiger Weg, dass auch gerade die Vielfalt durch die kommunalen Strukturen, dass die Kommunen das als Aufgabe verstehen und anbieten. Wenn wir das erhalten wollen, dann müssen wir auch die Grundfinanzierung der Kommunen sichern.
Ich glaube, dann hat Herr Müller jetzt das Schlusswort.
Dankeschön. Ich wollte aber noch mal an etwas an Ihr Statement, an Ihr Vorstatement anknüpfen, als es noch mal um die Pflichtaufgaben und die Freiwilligenaufgaben geht. Ging so aus der Sicht einer Kommune und jetzt eines Musikreferenten in einem Kulturamt, ich bin kein Verwaltungsexperte, aber die Erfahrung ist doch schlicht und einfach die, selbst wenn wir in dem Bereich der freien Szene mit institutionellen Förderungen arbeiten oder mit sogenannten Projektkostenzuschüssen oder wenn die Museen ihre Zuschüsse bekommen, in dem Moment, wo der Kämmerer seine Sparquote vorgibt, ja, da gibt es überhaupt kein Zaudern oder Vor und Zurück. Da wird einfach gesagt, wir geben jetzt eine Sparquote von 10% vor und die muss dann gebracht werden. Und deswegen, ich wollte nochmal bestärken, was Sie zum Schluss gesagt haben. Am Ende kommt es auf den politischen Willen an. Es kommt einfach auf die Kulturpolitiker an, wie stark sie auch selber in ihren Fraktionen und in dem Rat sind und einfach sagen können, stopp, an dieser Stelle wird einfach nichts gemacht. Denn sonst, und das ist meine Erfahrung in den letzten 7 Jahren, da beißen wirklich den Letzten die Hunde. Die freiwilligen Aufgaben sind mal, die werden immer als erstes von dem Kämmerer mit dem Rotstift bearbeitet. Und der politische Wille ist es am Schluss, der es wirklich macht. Ja, also die verwaltungstechnischen Tricks, gut und schön, da kann man Schutzmechanismen einbauen und alles Mögliche, aber es muss einfach das Commitment zur Kultur kommen und sagen, ja, wir wollen diese Kultur und wollen dafür auch Geld in die Hand nehmen.
Ja, herzlichen Dank für diesen etwas, durchaus skeptischen Blick in die Zukunft, aber wir hoffen natürlich, dass alle sich auch insbesondere für die musikalische Vielfalt und die globale Musik dann einsetzen, wenn es um so große Fragen wie Kommunalfinanzierung geht. Herzlichen Dank.